Sternengeschichten, Folge 395. Stellarstatistik, Eichfelder und Dipolsequenz. Okay, der Titel der heutigen Folge klingt wirklich nicht sehr aufregend. Stellarstatistik klingt vor allem nach Statistik. Unter einem Eichfeld kann man sich vermutlich gar nichts vorstellen und höchstens die Polsequenz, die klingt einigermaßen ungewöhnlich, um ein bisschen Interesse hervorrufen zu können. Aber wenn das alles langweilig wäre, würde ich ja nichts drüber erzählen. Und es ist selbstverständlich auch nicht langweilig. Wir beschäftigen uns heute mit dem Fundament der Astronomie. Und wie spannend das sein kann, habe ich ja schon in Folge 370 erklärt, als es um die Sternenkataloge ging. Und die spielen auch jetzt wieder eine wichtige Rolle, weil genau die Grundlage der Stellarstatistik sind. Und die Stellarstatistik, das ist nichts anderes als der Teil der Astronomie, in dem man sich mit den Sternen, ihrer Bewegung und ihrer Verteilung im Raum beschäftigt. Also mit der Frage, wo überall sind die Sterne, welche Eigenschaften haben sie und was treiben sie dort, wo sie sind. Das klingt erstmal nach einer simplen Sache. Wenn man die Antwort auf diese Frage haben will, dann schaut man halt einfach hin und fertig. Sterne beobachten ist ja der Job der Astronomie. Und das ist auch so. Aber das Problem ist, dass es sehr, sehr, sehr viele Sterne gibt und man schlicht und einfach nicht alle davon beobachten kann und schon gar nicht so genau, um ihre Eigenschaften im Detail zu bestimmen. Ich erkläre das vielleicht an einem einfachen Beispiel. Welche Form hat die Milchstraße, also die Galaxie voller Sterne, zu der auch die Sonne gehört? Das sollte eigentlich leicht rauszufinden sein. Immerhin ist es ja unsere Galaxie und wir sind mittendrin. Wir müssen nur die Position all der Sterne in der Milchstraße bestimmen, den Abstand dieser Sterne zur Erde und so weiter und das alles in eine dreidimensionale Karte eintragen und fertig ist unsere Karte der Milchstraße, auf der wir dann ihre Form direkt anschauen können. Wie gesagt, das klingt einfach. Die Milchstraße besteht aber aus ca. 100 Milliarden Sternen. Die beste und umfassendste Vermessung der Sterne der Milchstraße, die hat man mit den Daten des Gaia-Weltraumteleskops gemacht und 2018 veröffentlicht. Dafür hat man 1,7 Milliarden Sterne vermessen, was enorm viele Sterne sind, aber halt immer noch kaum mehr als 1% aller Sterne, die da sind. Was macht man also, wenn man nicht alle Sterne beobachten kann? Genau, man macht Stellarstatistik. Der erste, der das in einer Form getan hat, die dem heutigen Forschungsgebiet nahe kommt, war William Herschel. Den kennt man als Entdecker des Planeten Uranus. Er hat aber noch viel mehr getan als das. Als Herschel im 18. Jahrhundert den Himmel beobachtet hat, war er eigentlich nicht drauf aus, einen neuen Planeten zu entdecken. Er wollte genau die Frage beantworten, die ich vorhin gestellt habe, also die Form der Milchstraße bestimmen. Ihm war klar, dass er nicht alle Sterne beobachten kann. Also hat er sich kleine Regionen des Himmels vorgenommen, immerhin mehr als 3000 Regionen, gleichmäßig verteilt. Und in diesen Regionen hat er dann alle Sterne gezählt, die er in seinem Teleskop sehen konnte. Außerdem hat er ihren Abstand bestimmt oder zumindest probiert, den Abstand zu schätzen, denn exakte Messungen von Distanzen im All, die waren damals noch nicht möglich. Aber Herschel ging einfach mal davon aus, dass alle Sterne immer ungefähr gleich viel Energie ins All abgeben. Was nicht der Fall ist und was ihm vermutlich durchaus auch klar war. Aber zumindest als ganz simple Näherung kann man das ja mal annehmen. Wenn das so wäre, dann würde nämlich die Helligkeit, mit der uns ein Stern am Himmel erscheint, einzig und allein von seinem Abstand abhängen. Ein schwach leuchtender Stern ist weiter weg als ein Stern, den wir hell am Himmel sehen. Wie gesagt, das ist falsch, weil Sterne eben nicht alle gleich viel Energie abgeben. Aber mehr als dieser simple statistische Ansatz konnte Herschel ja nicht machen. Und auch wenn er falsch ist, ist er nicht völlig falsch, weil die scheinbare Helligkeit eines Sterns, die sinkt ja definitiv mit seinem Abstand, auch wenn es kompliziert wird, wenn man vorher nicht weiß, wie viel Energie er wirklich abgibt. Auf jeden Fall hat Herschel mal seine Beobachtungskampagne durchgezogen, zwischendurch bei der ganzen Sternvermesserei einen neuen Planeten des Sonnensystems entdeckt und danach alle Daten zusammengetragen. Das Ergebnis? Die Milchstraße hat die Form einer großen, flachen Linse, einer großen, flachen Scheibe. Womit er nicht falsch lag, aber halt auch jede Menge Details verpasst hat. Er hat nicht gewusst, wie groß die Milchstraße wirklich ist, wo genau darin sich die Sonne befindet und so weiter. Aber er hat quasi das Prinzip der Eichfelder erfunden. Anstatt alle Sterne zu untersuchen, was nicht geht, untersucht man nur einen kleinen Teil, den aber so genau und so vollständig wie möglich, und man schaut, dass die Auswahl möglichst repräsentativ ist. Die Stellarstatistik, die läuft im Prinzip so wie bei einer Meinungsumfrage vor einer Wahl. Da fragt man ja auch nicht alle Menschen, sondern nur eine repräsentative Stichprobe und rechnet davon dann auf das gesamte Ergebnis hoch. Und da Sterne erstens nicht lügen können und zweitens ein bisschen vorhersagbar sind als Menschen, hat die Astronomie bei der Stellarstatistik auch wesentlich öfter recht als die Meinungsumfrageinstitute bei ihren Wahlprognosen. Einer, der die Sache mit den Eichfeldern im großen Maßstab betrieben hat, war der niederländische Astronom Jacobus Kapteyn. Auch der wollte wissen, wie die Milchstraße aussieht, und weil man das im Jahr 1906 immer noch nicht gewusst hat, hat er den Plan der ausgewählten Bereiche ins Leben gerufen. Beziehungsweise bei ihm hieß das auf Englisch der Plan of Selected Areas. Diese Selected Areas waren 252 über den Himmel verteilte Eichfelder. 206 davon waren gleichmäßig über den gesamten Himmel verteilt und 1,25 mal 1,25 Grad groß. Oder anders gesagt, wenn man eines dieser Felder überdecken wollte, dann hätte man circa 4 Vollmondscheiben in einem Quadrat anordnen müssen. So kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß diese Bereiche am Himmel sind. Die restlichen 46 Eichfelder, die waren dort verteilt, wo man das Band der Milchstraße am Himmel sehen kann. Heute nennen wir diese Bereiche am Himmel die Kapteynschen Eichfelder, und es war nicht Jacobus Kapteyn allein, der sie untersucht hat, sondern es waren Sternwarten überall auf der ganzen Welt. Man hat die Sterne in all diesen Feldern gezählt, ihre Helligkeit gemessen, ihre Bewegung vermessen und ihren Abstand bestimmt, was im frühen 20. Jahrhundert schon deutlich exakter funktioniert hat als damals bei Herschel. Am Ende hat man knapp 250.000 Sterne untersucht, und Kapteyn hat noch lange genug gelebt, um die ersten Resultate dieses Programms zu sehen, die knapp ein paar Wochen vor seinem Tod im Jahr 1922 veröffentlicht worden sind. Die Milchstraße, so das Resultat, ist eine Scheibe mit einem Durchmesser von ungefähr 40.000 Lichtjahren, und die Sonne befindet sich nur 2.000 Lichtjahre vom Zentrum der Scheibe entfernt. Das war falsch, was aber erst nach Kapteyns Tod entdeckt worden ist. Denn der ganze Staub zwischen den Sternen, der verfälscht die Daten und macht das Licht der Sterne dunkler, als es eigentlich ist. Hat man damals noch nicht gewusst, aber dann hat man es gewusst und korrigiert. Und als man das dann korrigiert hatte, ist die Milchstraße auf einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren gewachsen und die Sonne auf eine Position gerückt, die ungefähr 30.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt ist. Was im Großen und Ganzen auch noch den heutigen Kenntnissen entspricht, auch wenn wir es mittlerweile natürlich doch ein bisschen genauer wissen. Ein ganz berühmtes Eichfeld der Stellarstatistik ist, und jetzt kommt sie endlich, die Polsequenz. Dabei geht's nicht um die Bestimmung der Form der Milchstraße, sondern um die Messung von Sternhelligkeiten. Die hat man vor allem früher aus dem Vergleich mit sogenannten Standardsternen bestimmt. Soll heißen, man schaut sich einen Stern an und bestimmt, um wie viel heller oder dunkler er als ein ganz bestimmter anderer Stern leuchtet, dessen Helligkeit man schon kennt. Das macht man natürlich nicht nur mit Augenmaß, sondern mit entsprechenden Messinstrumenten. Zumindest hat man das ab dem Zeitpunkt so gemacht, als die ersten solche Messinstrumente erfunden worden sind, was im 19. Jahrhundert war. Davor hat man tatsächlich noch mit freiem Auge hinschauen und abschätzen müssen. Die Polsequenz oder auch die internationale Polsequenz oder Nordpolarsequenz, wie es genannt wird, ist jetzt eine Gruppe von 96 Sternen, die man, dem Namen entsprechend, in der Umgebung des Himmels Nordpols finden kann. Das ist ein guter Platz für so ein spezielles Eichfeld, denn der Himmelsnordpol ist genau dort am Himmel, wo die nördliche Verlängerung der Erdachse hinzeigen würde. Das heißt, wenn die Sterne sich im Laufe einer Nacht einmal um die Erde drehen, scheinbar natürlich nur, weil sich in Wahrheit die Erde um ihre Achse dreht, aber wenn die Sterne sich jetzt drehen, dann tun sie das um den Himmelsnordpol herum. Die Sterne in der unmittelbaren Nähe des Nordpols am Himmel, die verschwinden daher auch nie unter dem Horizont. Die gehen nicht auf, die gehen nicht unter, die sind die ganze Nacht über sichtbar. Und von der nördlichen Halbkugel aus kann man die auch die ganze Nacht über beobachten. Auf der Südhalbkugel muss man das Ganze mit Sternen in der Nähe des südlichen Himmelspols machen. Egal wann man also die Helligkeit eines Sterns messen will, mit der Polarsequenz ist immer sichergestellt, dass ein passender Vergleichsstern am Himmel zu sehen ist. Heutzutage hat man natürlich andere und exaktere Möglichkeiten, die Helligkeit eines Sterns zu bestimmen, als durch den Vergleich mit anderen Sternen. Aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Polsequenz noch ein sehr wichtiges Eichfeld und heute wird's immer noch von den Hobbyastronominnen und Astronomen benutzt. Statistik, das mag zwar langweilig klingen und Sterne zählen nicht so aufregend wie die Suche nach fremden Planeten oder die Erforschung schwarzer Löcher. Aber wenn sich nicht irgendwer um den ganzen Kram mit Katalogen, Eichfeldern und Positionsmessungen kümmern würde, könnte der ganze Rest der Astronomie nicht stattfinden. Ohne die Stellarstatistik wüssten wir nicht, wie die Milchstraße aussieht. Wir würden unseren Platz im Universum nicht kennen. Wir hätten keine Ahnung, wie es da draußen wirklich aussieht. Wenn wir Daten über Planeten, Sterne, Galaxien und so weiter gewinnen wollen, brauchen wir ein solides Fundament, auf dem das alles beruht und aus dem wir die ganzen Resultate ableiten können. Genau das ist die Stellarstatistik. Nicht so spektakulär wie die Hochglanzastronomie, aber trotzdem spannend und auf jeden Fall enorm wichtig.